Anja, wusstest du, dass die Zahl überschuldeter Menschen in Deutschland 2020 zurückgegangen ist? Und zwar sogar noch stärker als im Jahr zuvor?
Ich hätte ja tatsächlich gedacht, dass wir durch Corona und die wirtschaftlichen Auswirkungen eher steigende Zahlen haben, aber Gott sei Dank, also es ist ja mal eine echt coole Nachricht.
Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
Hallo zusammen.
Hallo.
Heute sprechen wir über das Thema Schulden. Viel zu oft noch ein Tabuthema. Ich denke wahrscheinlich viel öfter noch, als das Thema Geld im Allgemeinen ein Tabuthema ist. Umso wichtiger, dass wir auch in unserer Geldreise eben darüber sprechen. Und zwar, warum sich Menschen verschulden, aber natürlich auch, wie man aus den Schulden wieder rauskommt. Also aktuell sind rund 6,85 Millionen Menschen in Deutschland überschuldet. Das sind rund 69.000 weniger als im Vorjahr.
Ja, so viel zu den harten Fakten, würde ich sagen. Wir hatten es ja in unserer Ausblickfolge für 2021 bereits angekündigt, dass wir dieses Jahr auch unbedingt über das Thema Schulden sprechen wollen. Und heute ist es soweit, und zwar mit Unterstützung. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Sally Peters. Und Sally hat viele Jahre als Schuldnerberaterin gearbeitet. Sie hat sich schon während ihrer Dissertation mit Armut und Überschuldung von jungen Erwachsenen beschäftigt. Und heute ist sie Geschäftsführerin am Institut für Finanzdienstleistungen, einem unabhängigen Forschungsinstitut, das sich mit, ja, eigentlich genau unseren Finanztipp-Themen befasst, mit Finanzdienstleistungen und Verbraucherschutz. Hallo Sally, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
Sally, bei uns hat sich mittlerweile eingebürgert, dass wir so als erste Frage immer die Frage nach der persönlichen Geldreise stellen. Wie sieht es denn da bei dir aus? Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, gern. Ich glaube, wenn ich so zurückblicke, begann meine Geldreise, glaube ich, relativ früh. Also meine Eltern haben immer so einen riesengroßen DIN A3-Plan gehabt, wo sie dann abgezeichnet haben oder abgekreuzt haben, was sind so Einnahmen, Ausgaben, was ist schon abgebucht worden mit dem klassischen, wir ziehen uns die Kontoauszüge, das macht meine Mutter bis heute, und schauen dann mal, was ist. Online-Banking konnte ich sie noch nicht von überzeugen, aber mal gucken, vielleicht klappt es irgendwann noch.
Daumen so gedrückt.
Genau, mal schauen. Und genau, deswegen habe ich schon relativ früh so einen Einblick gehabt, okay, da gibt es also Sachen, die bezahlt werden müssen, monatlich, halbjährlich, jährlich. Und das muss man halt irgendwie im Blick haben und mit seinen Einnahmen zusammen irgendwie steuern oder einen größeren Urlaub gemacht haben. Gab es immer so eine Tafel, wo dann irgendwie drauf war, wie meine Eltern dafür gespart haben und so. Und ich habe der nächste Schritt, den ich dann so erinnere, wo es zum Thema Geld war, war dann einfach so die Entscheidung, was möchte ich studieren und in welcher Form, weil Studieren ja auch einfach Geld kostet und ich hatte keinen Anspruch auf BAföG und dann war so die Frage, okay, wie kann man das eigentlich finanzieren? Meine Eltern konnten mich nur begrenzt unterstützen und dann habe ich ein duales Studium bei der Stadt gemacht, weil man da ja auch immer Geld bekommt und habe dann aber schnell festgestellt, das Finanzamt ist vielleicht nicht so das Richtige für mein Leben lang und habe dann nochmal neu überlegt und habe dann auch ein Praktikum und so gemacht und habe dann angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Und da bekommt man bekanntlich kein Geld und habe dann auch viel gearbeitet im Studium. Und genau, bin dann aus dem Studium langsam so mit so Themen in Berührung gekommen, wie okay, Altersvorsorge hat man mal gehört, aber dachte sich, okay, betrifft mich ja nicht. Ich bin ja erst Anfang 20 und das hat noch lange Zeit. Und habe dann ja irgendwann als Schuldnerberaterin angefangen und dann kam das Thema irgendwie noch mal mehr auf und habe dann ein bisschen mehr geguckt, okay, muss ich da nicht langsam auch mal was machen? Und ist ja auch in den letzten Jahren mehr so zum Mainstream-Thema geworden, ne, dass man da mehr drüber gelesen hat und habe mich dann mal angefangen, damit zu beschäftigen und festgestellt, okay, wenn ich früh spare, ist das auf jeden Fall von Vorteil. Oder wenn ich mich früh damit beschäftige, je früher ich damit anfange, umso besser. Und bin dann mit dem Thema immer mehr in Berührung gekommen und habe dann angefangen, mich mit ETFs zu beschäftigen und wie viel muss ich eigentlich zurücklegen, wenn ich später im Alter gut abgesichert sein möchte. Und die Altersvorsorge, die eigenen Eltern gemacht haben, die klappt ja heutzutage auch nicht mehr, ne? Also wenn meine Eltern so sagen, naja, eine Immobilie ist eine gute Altersvorsorge, da kann man ja, wenn man in Hamburg wohnt, nur müde drüber lächeln. Das funktioniert ja einfach nicht so. Oder auch das gute alte Sparbuch, ich habe früher auch noch eins gehabt, aus Erinnerungsgründen habe ich es hier, glaube ich, sogar noch in der Schublade liegen. Das klappt ja heutzutage auch nicht mehr. Also muss man dann echt gucken, wie kann man das denn alternativ machen und ja, was sind denn neue Wege? Und ich glaube, der letzte und große Einschnitt war dann natürlich, als es ums Thema Familienplanung ging, wie will man das eigentlich organisieren, wenn man jetzt ein Kind hat und wie teilt man sich das auf, wie teilt man sich die Elternzeit auf, wie wird das Leben mit Kind sein und genau, das war, glaube ich, so der letzte große Meilenstein in Sachen Geldreise, den es dann zu bewältigen gab.
Klingt auf jeden Fall, als wärst du ziemlich gut unterwegs auf deiner eigenen Geldreise, das muss ich schon so sagen. Aber du, eine Frage, die mir gerade noch eingefallen ist oder in den Sinn gekommen ist, passend zum Thema, hast du denn eigentlich während des Studiums dann Schulden gemacht oder konntest du es abdecken durch Arbeiten?
Nee, das konnte ich tatsächlich durch Arbeiten abdecken, zum Glück. Also es fielen ja dann so reguläre Studiengebühren einfach ein, die an so einer staatlichen Hochschule so anfielen. Die haben meine Eltern übernommen, auch die Krankenkassenbeiträge. Und ich habe super viel gearbeitet im Studium. Ich bin in einem Studium mit meinem damaligen Freund zusammengezogen und wir hatten es damals auch schon so gemacht, dass er zum Beispiel dann einfach dem Einkommen entsprechend hatte er dann mehr auch übernommen an gemeinsamen Haushaltsausgaben, weil der halt schon gearbeitet hat. Aber es hat halt immer genauso gereicht, ne? Also man konnte bisschen was sparen, wenn man mal irgendeinen Zusatzjob gemacht hat, so. Aber ansonsten bin ich toi, toi, toi zum Glück ohne Schulden durchs Studium gekommen.
Sally, letztes Jahr 2020 hatten überschuldete Menschen im Schnitt Schulden von rund 27.600 Euro. Im Langzeitvergleich ist das ein Rückgang. 2006 waren es knapp 9.000 Euro mehr. Trotzdem finde ich, es ist noch eine ordentliche Summe. Lass uns gerne mal mit den Gründen einsteigen. Warum überschulden wir uns eigentlich?
Es gibt tatsächlich verschiedene Gründe, warum Menschen sich überschulden. Der Hauptgrund ist und bleibt seit Jahren Arbeitslosigkeit. Also so rund 20% kann man sagen. Also jeder fünfte Fall seit Jahren ist immer der Grund Arbeitslosigkeit oder reduzierte Arbeit. Danach kommen dann so Gründe wie Scheidung und Trennung oder auch Krankheit. Das macht immer so 10% aus. Weitere Gründe sind natürlich auch Themen wie Konsumverhalten oder fehlende finanzielle Allgemeinbildung. Aber das Interessante ist ja, dass die Themen oft zuerst genannt werden, obwohl die Mehrzahl der Themen die eben genannten Themen wie Arbeitslosigkeit, Scheidung und Gesundheit sind, die ja von Menschen nur schwer zu beeinflussen sind.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es gerade ganz interessant, dass du das so sagst und mir war das auch nicht so bewusst, aber tatsächlich, wenn ich so an Beispiel an Fernsehen denke, ja, meistens Privatsender, die zeichnen auch genau das Bild häufig, was du gerade beschrieben hast, dass man sozusagen selbst schuld wäre an der eigenen Verschuldung, dass es am Konsumverhalten liegt, beziehungsweise in dem Fall dann ja auch meistens am mangelnden Finanzwissen. Und ich denke da gerade an so einen Fall, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, an die Geschichte eines 21-jährigen Mannes, der bereits Schulden im sechsstelligen Bereich hat. Und es liegt einfach daran, dass er eben in jungen Jahren schon an Krebs erkrankt ist und seine Arztrechnungen sich stapeln. Oder aber bestes Beispiel Corona. Also ich meine, da sind ja ganz, ganz viele unverschuldet dann, Schuldenfalle kann man gar nicht sagen, aber unverschuldet verschuldet.
Ja, das ist gut, dass du es ansprichst, weil tatsächlich Corona das ganze Thema nochmal mehr hervorgeholt hat und ja nochmal ziemlich beispielhaft aufzeigt, wie schnell jemand finanzielle Probleme bekommen kann. Und selbst wenn man vielleicht ein bisschen Geld zurückgelegt hat oder so, aber wenn staatliche Hilfen nicht sofort greifen, dann ist man relativ schnell auch finanziell am Ende. Und das wird halt irgendwie kaum berücksichtigt. Gerade so Sendungen, wie du gerade erwähnt hast, die zeichnen natürlich immer das Bild von jemand bestellt einfach nur radikal, kümmert sich um nichts irgendwie. Und wenn man mal zusammenrechnet, sind ja so 40% der Gründe für Überschuldung einfach Ereignissen zuzurechnen, die von den Betroffenen super schwer beeinflusst werden können. Also was zum Beispiel weitere Gründe sind, sind so 10% jeweils eine gescheiterte Selbstständigkeit. Das wird wahrscheinlich noch steigen in Form, also durch Corona im letzten Jahr. Oder auch 10% Einkommensarmut. Ja, das heißt, Leute haben so geringes Einkommen, dass es für sie eigentlich kaum möglich ist, dauerhaft ihren Lebensunterhalt zu decken. Und das gerät halt immer total in den Hintergrund. Und natürlich auch, weil über Geld spricht man nicht, über finanzielle Probleme sprechen viele Leute nicht gern. Und stattdessen ist es dann immer eher beliebt zu sagen, naja, das ist die individuelle Schuld der Leute. Weil niemand möchte sich ja vielleicht auch so richtig damit beschäftigen, dass es einem selber genauso schnell passieren könnte.
Ja, oder aber auch einfach so einer der letzten Punkte, ein gesamtgesellschaftliches Problem, ne? Zu geringes Einkommen.
Genau, absolut.
Beim Blick in den Schuldneratlas 2020 habe ich festgestellt, dass es auch in Sachen Verschuldung einen Geschlechterunterschied gibt. Und zwar sind Männer häufiger verschuldet als Frauen. Genau genommen stehen 4,2 Millionen verschuldete Männer 2,7 Millionen verschuldeten Frauen gegenüber. Wie erklärst du dir da den Geschlechterunterschied?
Das sind tatsächlich super interessante Zahlen und es gibt ja noch keine detaillierten Untersuchungen, woran das liegen könnte, dass man sich wirklich nur darauf konzentriert hat, aber schon so einige Hinweise, wo man sagen kann, okay, es können vielleicht daran liegen. Also zum einen ist es so, dass die Zahlen sich ganz langsam angleichen. Also man könnte sagen, die Gleichberechtigung hält hier so langsam Einzug. Ja. Und man kann es grundsätzlich so oft zum Beispiel auf Faktoren zurückführen, dass Männer halt in den meisten Haushalten noch die Hauptverdiener sind und natürlich auch das Gehaltsgefälle zwischen Frauen und Männern teilweise auch zu einer höheren Risikobereitschaft von Männern führt. Und gleichzeitig übernehmen Frauen aber halt auch zunehmend die Schuldenlast oder Einkommenslast als Alleinerziehende. Also das, daran merkt man halt, dass die Zahlen der Frauen langsam steigen. Und ja, ein geringes Einkommen oder halt natürlich die alleinige Sorge oder Finanzverantwortung für Kinder machen einen natürlich wiederum anfälliger für finanzielle Probleme. Also ich gehe davon aus, dass die Zahlen die nächsten Jahre sich schon noch langsam weiter angleichen werden.
Okay. Aber du meinst auch in diesen 2,7 Millionen verschuldeten Frauen, dass dann vorrangig Alleinerziehende zu finden sind, beziehungsweise diejenigen, die wirklich ein geringes Einkommen vorweisen?
Nee, vorrangig auf keinen Fall, würde ich sagen, aber alleinerziehende Frauen sind schon Frauen, die besonders, wo ein besonderes Risiko dafür besteht, dass sie sich überschulden. Auf jeden Fall, weil sie einfach alleine die Verantwortung dafür tragen, die finanzielle Verantwortung für die Familie. Und das ist natürlich ein viel größeres Risiko, in eine schwierige Situation zu kommen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel jetzt dafür, warum sich das vielleicht auch weiter eingleichen wird.
Okay. Wir haben ja jetzt hier schon mehrmals den Begriff Überschuldung genannt. Sally, kannst du noch mal den genauen Unterschied erklären zwischen überschuldet und verschuldet sein?
Klar. Also zum einen ist es so, dass es irgendwie bis heute keine so richtig verbindliche Definition für den Begriff Überschuldung gibt. Grundsätzlich kann man aber sagen, ich gelte als Überschuldung, wenn ich über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage bin, meinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachzukommen. Und man kann halt auch dazu sagen, Verschuldung ist heutzutage schon ein erwünschtes und ja auch ja notwendiges Element in der Marktgesellschaft und bietet Chancen, aber halt auch Risiken. Und Überschuldung hingegen ist halt echt ein gravierendes soziales Problem, was teilweise auch mit ja sozialer Diskriminierung und Verarmung einhergeht. Und ihr habt es ja gerade schon gesagt, in Deutschland sind irgendwie 6,93 Millionen, also fast 7 Millionen Menschen überschuldet, also rund jede zehnte erwachsene Person ist über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage, ihre Rechnung zu bezahlen. Und das sind sehr bemerkenswerte und besorgniserregende Zahlen. Und wir gehen davon aus, dass die natürlich im Zuge von Corona auch noch weiter steigen werden.
Würdest du denn sagen, dass es einen Weg gibt, um sich vor Überschuldung zu schützen? Also es hörte sich bis jetzt ja eigentlich nicht danach an, ne, wenn es nicht selbst verschuldet ist.
Also ich würde sagen, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Also was man auf jeden Fall sieht in dem Überschuldungsreport, den wir jedes Jahr veröffentlichen, ist, dass eine gute Ausbildung davor schützt, weil es ja im Regelfall auch zu einem entsprechenden Einkommen führen kann. Weil Personen, die halt keine abgeschlossene Ausbildung, abgeschlossenes Studium haben, natürlich eher gefährdet sind, in Jobs zu arbeiten, wo einfach nur ein sehr geringes Einkommen mit einhergeht oder die dann eher in der Zeitarbeit arbeiten müssen oder in befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Gleichzeitig ist natürlich so, finanzielle Bildung ist notwendig, aber gleichzeitig muss man auch sagen, nicht ausreichend. Also du hast ja gerade schon angesprochen, bei den Überschuldungsgründen, die man gerade so gesehen hat, kann man sagen, finanzielle Bildung ist gut, damit man auch entsprechend überlegte Entscheidungen treffen kann und sich absichern kann bei bestimmten Sachen. Also sich zum Beispiel mit Versicherung absichern kann oder entsprechend immer was von seinem Einkommen wegspart. Aber noch so viel finanzielle Bildung kann mich natürlich nicht davor schützen, dass ich womöglich mal arbeitslos werde. Und was natürlich auch ein Hebel sind, sind dann zum Beispiel so Ansätze vom Gesetzgeber, mit dem Verbraucherschutz gegenzusteuern. Also zum Beispiel mit Regulierungen im Bereich von Informations- und Beratungspflichten, um auszugleichen, dass es einfach dieses Ungleichgewicht gibt zwischen mir und zum Beispiel der Bank. Und um das auszugleichen, halt verschiedene Regularien eingeführt werden, die mich halt davor schützen sollen.
Und wenn es dann doch passiert und ich verschulde oder sogar überschulde mich, wie komme ich dann wieder raus aus den Schulden?
Da gibt es ganz verschiedene Wege. Zum einen ist es so, einige schaffen es alleine, vielleicht auch mit Unterstützung von Familie, Freunden und Verwandten. Einige regeln das zum Beispiel mit einer Anwältin oder einem Anwalt. Der bekannteste Weg ist aber tatsächlich das Angebot der Schuldnerberatung. Man muss sagen, erschreckenderweise nur jede zehnte Person wird von der Schuldnerberatung erreicht. Die Gründe dafür sind auch ganz verschieden. Also nicht allen ist das Angebot zum Beispiel bekannt. Viele erfahren nur durch Freunde, Bekannte oder Nachbarn davon. Häufig gibt es auch Einkommensgrenzen. Weil Schuldnerberatung eine kommunale Leistung ist, ist es so, dass die Zugangsvoraussetzung halt überall anders ist. Und wir haben halt bis heute auch kein Recht auf Schuldnerberatung. Deswegen bin ich immer davon abhängig, ob die Kommune bzw. das Bundesland, in dem ich wohne, was die mir zum Zugang zur Schuldnerberatung, zur kostenlosen Schuldnerberatung gewähren. Und viele Menschen versuchen natürlich nachvollziehbarerweise es erstmal alleine zu schaffen. Das heißt, sie leben halt auch teilweise echt jahrelang, manchmal vielleicht auch schon Jahrzehnte mit den Schulden. Weil selbst wenn einem die Schuldnerberatung bekannt ist, ist das halt wirklich ein sehr langer Weg, dahin zu gehen, weil Überschuldung super stigmatisiert ist, über Geld spricht man nicht und Für Schulden gilt das natürlich noch mehr. Und natürlich hat man da als betroffene Person vielleicht auch Angst, in der Beratungsstelle auf ein bekanntes Gesicht zu treffen. Eine große Rolle spielt auch Scham. Und natürlich gibt es leider auch in Deutschland in vielen Stellen sehr lange Wartezeiten. Und das hält mich denn vielleicht auch manchmal davon ab, die Schuldnerberatung aufzusuchen.
Ja, ich denke, man muss sich auch wahrscheinlich selber erstmal darüber klar werden und sich eingestehen, hey, ich brauche da Hilfe.
Genau, und was viele auch gar nicht so auf dem Zettel haben, ist, mit wie viel weiteren Problemen Schulden eigentlich einhergehen. Also wenn ich finanzielle Probleme habe, viele sagen, dass sie dann auch, dass sich das richtig so körperlich merken. Ne? Also man schläft schlecht, man hat irgendwie Rückenschmerzen. Mhm. Eine Klientin sagte zu mir mal, sie hat irgendwie andauernd Kopfschmerzen gehabt und konnte überhaupt nicht mehr durchschlafen, weil immer diese Sorge, kann ich meine Miete bezahlen, wird mir wirklich der Strom abgesperrt. Jeden Tag dieser Weg zum Briefkasten, der super unangenehm ist, oder die Angst, dass die Gerichtsvollzieherin, der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht und die Nachbarn sehen das. Die Angst, dass mein Arbeitgeber das womöglich erfährt und mich kündigt. Also bei manchen Arbeitgebern bekomme ich ja auch einfach Probleme, wenn ich finanzielle Probleme habe. Da ist Voraussetzung, dass meine wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sind. Das heißt, das hat Auswirkungen womöglich auf meinen Arbeitgeber, auf meine Gesundheit, natürlich auch auf die Partnerschaft, Familie. Oft guckt man sich nur die eine Person an. Dabei, man lebt ja eigentlich immer im System. Und man hat dann vielleicht Freunde, von denen man sich mal Geld geliehen hat, oder Familie, oder wiederum möchte das gar nicht mit denen teilen. Das heißt, man hat womöglich keine Ansprechperson. In der Familie haben finanzielle Probleme oft Auswirkungen auf alle in der Familie. Und das ist halt super, ein super vielfältiges Problem. Und man hat dann irgendwie gar nicht nur die finanziellen Probleme, sondern noch so viel weitere Bereiche, um die man sich kümmern muss und die das womöglich auch ja schwer machen, erstmal überhaupt einen Anfang zu finden und zu überlegen, wo kann ich denn eigentlich anfangen, damit es mir besser geht.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Aber gehen wir mal davon aus, ich konnte mich jetzt doch überwinden und über meinen Schatten springen und habe einen Termin bei der Schuldnerberatung gemacht. Wie läuft so ein Termin konkret ab?
Es ist so, dass die Schuldnerberatung einfach mich dabei unterstützen kann, erstmal einen Überblick zu gewinnen. Also was habe ich überhaupt für Schulden? Bei wem habe ich die? Wo könnte ich vielleicht noch welche haben? Denn zu schauen auch, was sind denn die drängsten Probleme, die gelöst werden müssen. Mhm. Ist zum Beispiel meine Miete gesichert, oder gibt es Probleme mit dem Stromanbieter, oder gibt es da vielleicht ein Bußgeld, was unbedingt gezahlt werden muss, oder gibt es vielleicht einen Gläubiger, der mich andauernd anruft und mir andauernd droht mit Zwangsvollstreckung und ich weiß gar nicht so richtig, was da mit gemeint ist, oder kommen womöglich schon unangenehme gelbe Briefe und ich weiß gar nicht so richtig, was damit gemeint ist. Das heißt, man schaut sich das gemeinsam in Ruhe an und sortiert erstmal, ne, was sind die drängsten Probleme. Was muss als nächstes angegangen werden? Was kann mir die Schuldnerberaterin, der Schuldnerberater abnehmen? Was kann ich überhaupt machen? Also auch die Aufklärung über meine Rechte. Die Briefe, die man da bekommt, die können ja teilweise super erschreckend sein. Aber nur weil das da drinnen steht, heißt das auch nicht, dass das passiert oder dass das vielleicht auch, sag ich mal, erlaubt ist. Ja, also da sind dann vielleicht auch womöglich Dinge genannt, wo mir erstmal jemand erklären muss, darf die Person das überhaupt oder wie kann ich mich überhaupt schützen? Mhm. Vielen Leuten ist gar nicht bekannt, was es eigentlich so für Möglichkeiten gibt. Wer kann mich noch unterstützen? Wo kann ich mich vielleicht auch beschweren oder noch informieren? Wo sind vielleicht auch meine Rechte?
Mhm. Und gleich mal daran anschließend, wer kann mich denn noch unterstützen?
Das kommt so ein bisschen aufs Problem natürlich an. Also gibt es vielleicht, wenn ich gesundheitliche Probleme habe, gibt es vielleicht noch irgendwas oder habe ich Probleme mit dem Mieter? Kann ich zum Beispiel gucken, gibt es vielleicht einen Mieterschutzbund, der unterstützen kann? Gibt es eine andere Beratungsstelle für ein konkretes Problem? Kann vielleicht die öffentliche Rechtsauskunft bei was helfen? Vielen ist auch nicht bekannt, dass es zum Beispiel für Banken ja auch Ombudsfrauen gibt. Genau. Also gibt es vielleicht eine Ombudsstelle, an die ich mich wenden kann, nochmal Unterstützung kriege? Oder für was kann ich vielleicht auch bei der Verbraucherzentrale nach Unterstützung bitten? Oder was sind vielleicht auch meine Schutzrechte? Wo kann ich mich beschweren, wenn eine Bank sagt, das und das ist nicht möglich oder mir irgendwas verwehrt, obwohl das gar nicht so ist?
Und dabei unterstützt mich auch die Schuldnerberatung. Also hilft mir sozusagen, richtigen Ansprechpartner, richtige Ansprechpartnerin zu finden?
Genau, je nachdem. Also wenn es zum Beispiel Probleme mit der Bank gibt irgendwie, dann kann mir zum Beispiel die Schuldnerberatung erklären, zum Beispiel die Bank weigert sich, das Konto in ein Pfändungsschutzkonto umzuwandeln, obwohl sie dazu verpflichtet ist. Dann kann die Schuldnerberatung mir erklären, okay, das darf die Bank nicht, du kannst dich da und da beschweren oder das sind Wege. Also gemeinsam zu schauen, wie kann ich vielleicht auch meine Rechte durchsetzen oder wenn die Schuldnerberatung mich dabei nicht unterstützen kann, wer kann es eigentlich noch? Wie gibt es noch so im System, auf den ich vielleicht auch zurückgreifen kann?
Aber mit einem Termin ist es doch sicherlich meistens nicht gegessen, oder?
Nee, tatsächlich sind es oft mehrere Termine, die man hat. Aber ich sage mal so, der bekannteste Satz, wie man ihn irgendwie überall im Leben hört, es kommt drauf an. Manchmal ist es so, dass schon ein Termin reicht. Also ich habe auch mal Beratungsgespräche gehabt, da hat es irgendwie gereicht, der Person zu erklären, das und das sind deine Möglichkeiten oder das und das sind ihre Möglichkeiten, das können sie tun oder das war jetzt ein Weg. Dann haben die Person gesagt, na gut, okay, dann weiß ich jetzt Bescheid, dann kriege ich das von hier aus jetzt auch alleine hin. Und dann gibt es aber auch Personen, die hat man vielleicht über mehrere Monate oder auch über mehrere Jahre begleitet. Ich würde sagen, im Regelfall ist so ja ein halbes Jahr bis Jahr bei den am meisten. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie schnell lässt sich alles klären, wie viel Gläubige habe ich vielleicht auch oder wie kompliziert sind da auch einige Sachen, die geklärt werden müssen.
Hast du vielleicht irgendwie so einen bestimmten Fall aus deiner Erfahrung bei der Schuldnerberatung im Kopf, an den du vielleicht ab und an immer noch denkst, weil er so brisant war oder weil es so eine, letztendlich dann so eine schöne Erfolgsstory dann doch geworden ist, den du mit uns teilen würdest?
Ich denke tatsächlich oft so an die jüngeren Erwachsenen zurück, die ich beraten habe, weil es oft so war, die kamen irgendwie aus einer super prekären Lebenssituation oder war es oft so, die haben irgendwie keinen Schulabschluss oder keine abgeschlossene Berufsausbildung, oft auch beides gleichzeitig, kamen oft schon aus Familien, die irgendwie armutsgeprägt waren oder über Jahre schon mit wenig Einkommen gelebt haben. Und die haben sich dann immer super gefreut, wenn man sich da auch die Zeit genommen hat, länger sich mit ihnen hingesetzt hat, alle Sachen durchgegangen ist. Und teilweise mit einigen haben wir auch über längeren Zeitraum, sage ich mal, die Schulden in kleineren Beträgen immer so abgezahlt. Das ist eigentlich gar nicht mehr möglich, weil Schuldnerberatung ist halt auch super eng in der Finanzierung. Also man würde seine Arbeit kaum schaffen, wenn man so richtig kleinteilige und intensive Beratung mit allen Ratsuchen macht, was super schade ist, weil es oft ja auch erforderlich ist.
Ja.
Weil ich habe ja schon berichtet, Schuldner, also Überschuldung hängt oft noch mit vielen weiteren Problemen zusammen. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich so junge Erwachsene über so ja 2-3 Jahre auch mal begleiten konnte und gesehen habe, wie sie das irgendwie gut hinbekommen haben, aus der Situation wieder rauszukommen und sich gefreut haben, dass man sich mit ihnen hinsetzt und gemeinsam überlegt, okay, du müsstest dich irgendwie mal wieder beim Jobcenter melden oder was ist denn aus dem Termin geworden und wie kriegen wir vielleicht das geregelt oder hast du mal gesehen, dein Handyvertrag ist irgendwie viel zu teuer, willst du da nicht nochmal gucken, wie sind denn die Kündigungsfristen? Und das fand ich immer super schön, die dabei zu unterstützen, einfach mal zu lernen, okay, was sind denn, wie sortiere ich meine Ordner oder wie sind denn die und die Optionen? Und gleichzeitig aber auch, was denn teilweise traurig zu sehen, wie einige Leute teilweise auch am System gescheitert sind. Also wo es halt super schwer war. Die haben dann mehrmals Arbeitgeber gehabt, wo sie immer wieder rausgeflogen sind, weil sie über Zeitarbeit drinne waren und sie denn nie langfristige Verträge bekommen haben, weil ja auch einige Arbeitgeber so aufgebaut sind, dass das gar nicht, also dass es auch gar nicht so geplant ist. Und das tat mir manchmal schon leid, so mit anzusehen, dass es für einige Personen halt wirklich schwierig ist, so im System ihren Weg zu finden.
Also so ein Stück weit gefangen im Hamsterrad, ne?
Also, ja, genau.
Komm einfach. Sally, sag mal, ich habe schon richtig verstanden, dass die Schuldnerberatung kostenlos ist, oder?
Genau, die Schuldnerberatung ist eigentlich die öffentlich geförderte, ist immer kostenlos. Es gibt auch Angebote, wo man bezahlen muss. Das ist zum Beispiel, wenn ich in einigen Bundesländern über bestimmte Einkommensgrenzen hinwegkomme, dann muss ich teilweise einen Eigenanteil zahlen oder ich muss zu einer Schuldnerberatung, die kostet. Da muss man immer genau aufpassen, weil es natürlich auch unseriöse Angebote gibt. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn Leute ein geringes Einkommen haben oder auch erwerbslos sind, dann gibt es eigentlich in der Regel auch ein kostenloses Angebot für sie. Es gibt wenige Kommunen, da ist die Beratung nur kostenlos, wenn man erwerbslos ist. Das ist ein großes Problem. Was man aber sagen kann, eigentlich alle Stellen haben immer irgendwie eine offene Sprechstunde, eine telefonische Sprechstunde, wo man sich zumindest für eine Notfallberatung oder offene Fragen ranwenden kann. Und das kann ich immer empfehlen, selbst wenn ich nicht sicher bin, ob die für mich zuständig sind, weil ich vielleicht doch zu viel Einkommen habe, einfach anrufen, nachhaken, wer kann gegebenenfalls vielleicht empfohlen werden, welche Stellen oder wen gibt es vielleicht noch so in der Umgebung, um sich erstmal so ein paar erste Hinweise zu holen. Weil wenn man erstmal den ersten Anfang gemacht hat, ist es halt oft auch viel leichter, dann weiter voranzugehen.
Und gibt es da irgendwie eine Website, wo ich ganz gebündelt die Ansprechpartner, also die Schuldnerberatung aufgelistet habe für mein Bundesland oder so, wo ich das einsehen kann?
Zum einen gibt es so in den vielen Bundesländern, sowas nennt sich die Landesarbeitsgemeinschaften Schuldnerberatung, die oft auch Hinweise auf ihre Beratungsstellen haben. Denn bei meiner Stadt selber gibt es auch oft Hinweise, welche Stellen sie finanzieren. Dann gibt es ergänzend die Seite der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung. Die haben jetzt gerade eine neue Seite entwickelt, die heißt www.meine-schulden.de. Und es ist auch in Planung, dass es in diesem Jahr eine größere Seite wieder gibt, wo ich dann online einfach schauen kann, was ist die nächste Beratungsstelle, zu der ich gehen kann und bei der ich gegebenenfalls auch schon einen Termin machen kann.
Ja, ich würde sagen, die von dir genannten Seiten, die verlinken wir auf jeden Fall einfach mal in unseren Shownotes. Mhm. Wenn es doch hart auf hart kommt, ist ja für viele die Privatinsolvenz eine mögliche Lösung. Lass uns mal darüber sprechen. Vielleicht erklärst du uns erstmal nochmal ganz genau, was Privatinsolvenz eigentlich ist bzw. bedeutet.
Genau, also grundsätzlich ist es so, dass das Thema auch gerade ziemlich groß in den Medien war, weil ja gerade beschlossen worden ist, dass das Verbraucherinsolvenzverfahren und beziehungsweise was ja immer als Privatinsolvenz bekannt ist, künftig nur noch 3 Jahre dauern soll. Und grundsätzlich so bei der Antragstellung muss mich entweder eine Anwältin, Anwalt oder eine Schuldnerberatung unterstützen. Und da geht es darum, dass ich einfach die Möglichkeit bekomme, mich innerhalb von 3 Jahren von meinen Schulden zu befreien und quasi nach 3 Jahren so einen wirtschaftlichen Neustart zu machen. Das ist von vielen Seiten begrüßt worden, weil es auch einfach hier in sozialpolitischer Hinsicht ein total gutes Signal ist und Betroffenen ermöglicht, schneller wieder am wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. Bisher war es ja immer so, dass es 6 Jahre waren und es war halt schon ziemlich lange klar, dass diese lange Verfahrensdauer eher nachteilig war. Das kommt zum Beispiel auch daher, im Verfahren ist es so, es gibt so bestimmte Einkommensgrenzen, es wird dann auf die Pfändungstabelle geguckt und je nachdem, was für Unterhaltspflichten ich habe, muss ich halt einen Teil meines Einkommens abgeben. Das wird zum einen genutzt, um diese Verfahrenskosten zu zahlen, aber auch um die Gläubiger davon zu bezahlen. Und schon relativ lange war eigentlich klar, die meisten, die ins Insolvenzverfahren gehen, da wird kaum pfändbares Einkommen erwirtschaftet. Und stattdessen führt das Insolvenzverfahren eher dazu, dass man über einen längeren Zeitraum bestimmte Angebote nicht nutzen kann. Es ist ja zum Beispiel so, dass das in die Schufa eingetragen wird oder auch bei anderen Vertragsverhältnissen, wenn ich eine Wohnung anmieten will, einen Handyvertrag brauche, eher nachteilig ist. Diese Verkürzung auf 3 Jahre ist es jetzt natürlich einfacher geworden, diesen wirtschaftlichen Neustart zu haben. Und es läuft so, dass ich gemeinsam mit der Schuldnerberaterin, dem Schuldnerberater den Antrag ausfülle. Da muss ich dann Angaben zum Beispiel machen, wie ist mein Vermögen, wo habe ich genau Schulden. Das wird dann beim Insolvenzgericht eingereicht und der Insolvenzrichter, die Insolvenzrichterin entscheidet darüber, ob der Antrag angenommen wird oder eröffnet wird, das Verfahren. Keine Sorge, das ist alles schriftlich. Also es gibt wirklich keine Gerichtsverhandlungen oder so. Das läuft alles. Meine Beraterin bereitet das vor. Ich unterschreibe das. Es geht zum Gericht. Es ist wirklich alles schriftlich. Dann wird das Verfahren eröffnet und dann bekomme ich eine sogenannte Insolvenzverwalterin, Insolvenzverwalter zugeordnet. Und der, sage ich mal, regelt dann alles im Verfahren. Da muss ich dann meistens einmal zum Gespräch hin. Der erklärt mir, wie das die nächsten jetzt 3 Jahre dann läuft. Der schreibt alle Gläubiger nochmal und die müssen dann ihre Forderungen beim Anmelden. Und der quasi wacht dann darüber, vereinfacht gesagt, dass in den nächsten 3 Jahren, wenn ich was über Einkommensgrenzen hinweg verdiene, dass ich dann was abgebe. Auf der anderen Seite verpflichte ich mich wiederum, soweit es mir möglich ist, in den 3 Jahren einer Berufstätigkeit nachzugehen und Geld zu verdienen, um möglichst viel an den Verfahrenskosten zurückzuzahlen oder auch die Schulden zu zahlen. Und wenn in den 3 Jahren dann ja alles klappt, ich also einer Erwerbstätigkeit nachgehe, sobald es mir möglich ist, dann bin ich nach den 3 Jahren von den meisten Schulden befreit. Es gibt so Ausnahmen wie zum Beispiel Geldstrafen oder wenn die Schulden aus einer Straftat resultieren oder noch ein paar andere Sonderfälle. Aber nach den 3 Jahren bin ich im Regelfall von den meisten Schulden befreit.
Wann genau darf ich denn in Privatinsolvenz gehen? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, aber ich bin ja nur Laie, dass das vielleicht irgendwie an die Höhe der Schulden gekoppelt ist.
Nee, ist es tatsächlich gar nicht. Das ist immer ein Thema, was viele Leute ansprechen. Tatsächlich ist es aber so, es kommt auf meine individuelle Situation an. Und das ist schon ziemlich verrückt. Wenn ich jetzt zum Beispiel grundsätzlich ein gutes Einkommen habe, dann kann es sein, dass Insolvenzverfahren überhaupt erst für mich ein Fall ist, wenn ich irgendwie Schulden von über 100.000 Euro oder so oder können ja auch schon 40.000, 50.000 Euro sein, nicht ausreichen. Es kann aber auch sein, dass ich einfach in einer Lebenssituation bin, wo schon 4.000, 5.000 Euro für mich nicht stemmbar sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen alleinerziehenden Vater, der Probleme hat, auf dem Erwerbsmarkt unterzukommen, weil er einfach immer wieder herausgefordert ist, sich um seine Kinder zu kümmern oder jemand, der einfach immer wieder in prekären Beschäftigungen ist, wo er es gerade mal so schafft, seine laufenden Einnahmen und Ausgaben zu decken. Und für so jemand können 4.000, 5.000 Euro schon ausreichen, dass er die nicht wird zurückzahlen können. Und tatsächlich gibt es Fälle, wo man schon mit so geringen Beträgen leider einen Antrag auf Insolvenzeröffnung stellen muss, was total bitter ist, aber wo es in den Fällen einfach keine andere Option gibt. Und dann ist es noch so, es gibt außer dem Verbraucherinsolvenzverfahren halt natürlich auch noch das Regelinsolvenzverfahren für Unternehmen. Und unser Thema ist ja eher das für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und da ist es so, dass teilweise auch Selbstständige, wenn die eine Selbstständigkeit im geringeren Umfang haben, auch einen Antrag darauf stellen können. Und das ist vielleicht nochmal ein wichtiges Thema. Wir haben in Deutschland halt ein großes Problem, nämlich dass zum Beispiel Solo-Selbstständige oder Selbstständige im kleineren Bereich halt keine Unterstützung bekommen können. Und das ist jetzt gerade im Zuge von Corona halt totales Problem. Berlin hat jetzt gerade eine Beratungsstelle für Kleinunternehmer aufgemacht, die unterstützt. Aber ansonsten haben wir kein regelhaftes Angebot für überschuldete Selbstständige. Und das ist halt ein großes Problem. Und das wird im Zuge von Corona sicher noch größer werden, weil ja jetzt schon klar ist, dass viele Solo-Selbstständige einfach von Corona betroffen sind.
Das stimmt. Aber irgendwelche weiteren Voraussetzungen gibt es nicht oder gibt es, damit ich Privatinsolvenz anwenden kann?
Grundsätzlich gibt es jetzt keine größeren Themen. Also natürlich, ich muss einen vollständigen Überblick über meine Einnahmen und Ausgaben gewähren. Habe ich gegebenenfalls irgendwie Vermögenswerte? Die muss ich alle angeben und ich muss meine Gläubiger komplett vollständig angeben. Das sind erstmal so die Grundvoraussetzungen. Und insofern, es gibt natürlich für jeden Fall immer noch kleinere Besonderheiten, die zu beachten gibt. Aber grundsätzlich sind jetzt keine größeren Themen noch, die man jetzt schon im Hinterkopf behalten sollte.
Eine spezielle Frage ist mir gerade noch eingefallen. Ich hoffe, dass du darauf eine Antwort hast. Mhm. Wie ist das denn? Ich denke gerade so, wenn ich meine Vermögenswerte auflisten muss, muss ich ja gegebenenfalls auch mein Haus angeben. Und das wäre jetzt aber nicht so, damit ich Gläubiger auszahlen kann, dass ich mein Haus verkaufen muss. Vor allem bei der Privatinsolvenz nicht, oder?
Das ist natürlich auch ein Thema, weswegen sich womöglich Personen auch schon in die Schuldnerberatung zu gehen. Haus stellt natürlich ein Vermögenswerte an, dann würde natürlich geschaut werden, ob es gegebenenfalls ja erforderlich ist, das Haus zu verwerten, damit ich dann meine Schulden zurückzahlen kann. Aber wie das im Einzelfall, also wie das dann läuft, kommt tatsächlich sehr auf den Einzelfall an.
Okay. Irgendwie ist da in unserer Gesellschaft leider immer noch nicht die Regel, über Geld zu sprechen und erst recht nicht über Schulden. Wir haben es ja schon angesprochen, ne? Es bleibt häufig ein Tabu. Aber wie kommen wir denn dahin, dass es eben nicht mehr so ist, dass es kein Tabu bleibt?
Ja, es ist tatsächlich ziemlich traurig und auch bitter, dass es irgendwie nur so wenig öffentliches Interesse an einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema gibt. Also wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, medial präsent sind vor allem diese individuellen Schuldzuschreibungen und kaum benannt werden aber so strukturelle Gründe. Also, dass zum Beispiel alleinerziehende Frauen überproportional total gefährdet sind, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Oder was auch wenig im Fokus ist, ist auch die Verantwortung der Finanzdienstleistungsindustrie. Also welche Verantwortung gibt es eigentlich auch auf Seiten von Banken zum Beispiel, verantwortungsvolle Kreditvergabe voranzutreiben oder Konditionen, die fair sind oder Personen mit finanziellen Schwierigkeiten auch einen Zugang zu ermöglichen. Und das ist ein Thema, was viel zu selten diskutiert wird und stattdessen häufig auf die Betroffenen abgezielt wird, anstatt sich mal gemeinsam anzuschauen, was sind denn die Lebenslagen, in denen sich Leute befinden, die in finanziellen Schwierigkeiten sind? Was sind da so für sozioökonomische Hintergründe, was für Haushalts- oder Wirtschaftsformen geraten häufig da rein? Und was ist auch die Rolle von Banken, die ja ebenfalls in der Mitverantwortung sind? Also Werbung oder Informationen bei Kreditabschluss könnten zum Beispiel viel transparenter oder verständlicher sein. Oder ihr habt ja auch das Thema Restschuldversicherung schon mal angesprochen, die sind oft sehr teuer, es wird oft suggeriert, man muss das mit abschließen und das sind Themen, über die wird halt in Deutschland viel zu selten diskutiert, weil und stattdessen wird dann häufig gesagt, naja, die Person war halt nicht genug finanziell gebildet und das ist was ich super erschreckend finde und freue mich deswegen auch, dass ihr das Thema Überschuldung auch einfach nochmal in eurem Podcast aufgreift, weil je mehr man drüber spricht und sagt, ey, Überschuldung betrifft jede zehnte erwachsene Person in Deutschland, dass du bist damit nicht alleine. Es betrifft so viele weitere Personen. Es gibt Unterstützungsangebote, es gibt Personen, die helfen dir, die reißen dir nicht den Kopf ab, die sind mit dir zusammen dabei und regeln die Situation. Und das ist ein total wichtiges Thema, was man noch viel mehr in die breite Öffentlichkeit tragen muss, damit Leute sich eben nicht schämen, darüber zu reden und sich nicht dafür schämen, dass sie in diese Situation geraten sind, weil wir haben es heute mehrfach festgestellt, es kann uns allen leider so schnell passieren.
Ja, ich fand, Sally, das waren einfach super gute Schlussworte gerade. Also ich nehme für mich so eigentlich mit als wichtige Messages. Also zum einen dieses, dass man nicht immer von individueller Schuld ausgehen sollte, sondern wir auch mal gucken müssen, was da drumherum noch eben die Gründe für eine Verschuldung oder Überschuldung sind. Und vor allem, wenn es denn doch passiert, also Kopf nicht in den Sand stecken und einfach wirklich Hilfe holen, wenn es finanziell mal nicht so gut aussieht. Ja, also tausend Dank, Sally, dass du heute mit uns quasi auf Geldreise warst und uns auch so viele hilfreiche Tipps und Einblicke gegeben hast.
Super, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich da war.
Danke dir. Ciao.
Tschüss.
So, ihr Lieben, das war unsere Folge zum Thema Überschuldung. Euer Feedback nehmen wir natürlich wie immer sehr gerne und zwar am besten über Instagram und da unter den Post zur heutigen Folge. Unser Instagram-Kanal heißt wie der Podcast auf Geldreise. Ihr erreicht uns aber auch per Mail, wenn ihr kein Instagram habt, podcast@finanztipp.de.
Und ihr wisst ja, wenn ihr euch ein spezielles Thema wünscht in unserem Podcast, dann schreibt uns auch sehr gerne. Infos zu Sally und weitere Quellen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und die gibt es auch über Insta oder auf finanztipp.de/podcast. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Bis dahin, tschüss.
Ciao.